Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Geschwister hier in Hirzenhain. Schön, wieder bei euch zu sein. Also, wir fühlen uns einfach wohl bei euch. Ich sage das mal jetzt so einfach für uns zwei, da wir ja eins sind, stimmt das schon? Ja. Nimm dir das Leben. Nimm dir das Leben. Das ist mein Thema für heute. Darf ich die erste Folie mal haben? Danke. Nimm dir das Leben. Und als Unterthema, hast du das Leben, hast du dein Leben im Griff? Ich lese uns dazu einen Vers vom Apostel Paulus, den er an seinen Schüler Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheus 6, Vers 12. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ewiges Leben, ein Wort, ein Begriff, den wir alle schon mal gebraucht haben. Ewiges Leben, wir wissen alle, was das ist. Entschuldigung, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Wissen wir das wirklich? Wissen wir das wirklich, was das ist, ewiges Leben? Paulus schreibt dem jungen Timotheus, dass er sich das Leben nehmen soll. Dass er das Leben ergreifen soll. Es geht also darum, das Leben in den Griff zu bekommen. Kann man so und so jetzt übersetzen oder auslegen. Das Leben in den Griff bekommen. Dein Leben im Griff haben, so wie man so manche Dinge so einfach im Griff hat und darüber herrscht oder wie auch immer oder bestimmt. Aber auch wirklich nehmen, für sich persönlich nehmen. Wir sollen, oder er, ja mit dem Timotheus wir auch, wir sollen das Leben ergreifen. Können wir das Leben ergreifen, das Leben in den Griff bekommen? Geht das überhaupt? Wir können ja nur was greifen oder ergreifen oder nehmen, was vorhanden ist. Was da ist, was nicht da ist, was nicht vorhanden ist, das können wir nicht nehmen, das können wir nicht ergreifen, können wir nicht greifen. Greifen mal die Luft. Sie ist da, ja, sie ist da, aber greif sie mal. Oder greif mal nicht das Auto, was draußen steht, greif das mal an, es ist draußen, nicht hier, ich kann es nicht greifen. Ich kann nur was greifen, was eben auch da ist, was für mich sichtbar ist. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was wir unter ewigem Leben verstehen, würden wahrscheinlich die verschiedensten Antworten kommen. Ewiges Leben, ist das was schon ist? Ist das was schon da ist oder hier ist? Was vorhanden ist oder kommt das erst noch, das ewige Leben? Ist das was Zukünftiges? Tritt das erst in Kraft nach unserem Tod? Wenn es was Zukünftiges ist, dann kann ich es doch gar nicht greifen oder ergreifen. Das kommt doch erst noch. Aber wenn Paulus dem Timotheus sagt, dass er das ewige Leben ergreifen soll, dann muss es ja doch irgendwie schon da sein, vorhanden sein. Vielleicht hilft uns das etwas, wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott und Jesus und auch der Heilige Geist ewig sind. Was heißt das jetzt, dass Gott ewig ist? Ich stelle komische Fragen heute Morgen, ne? Wissen wir doch alles. Was heißt das, dass Gott ewig ist? Das heißt doch, dass Gott ohne Anfang ist und ohne Ende ist. Für Gott gibt es keine Zeit. Für uns gibt es eine Zeit. Der Tag fängt an um 0 Uhr und hört auf um 24 Uhr. Das sind 24 Stunden, das ist ein Tag. Die Zeit, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir leben einfach da drin. Für Gott gibt es aber keine Zeit. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Er hat die Zeit gemacht. Er ist Herr über die Zeit. Er ist ewig. Er ist schon immer da und er wird auch immer da sein. Es gibt keinen Anfang für ihn und es gibt auch kein Ende für ihn. Im Hebräerbrief lesen wir das, dass Jesus Christus immer dasselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er lebt also seit aller Ewigkeit und in alle Ewigkeit. Sein Leben hat keinen Anfang und sein Leben hat auch kein Ende. Das ewige Leben ist also das Leben, was Gott lebt. Das ist das ewige Leben. Es wird ewig genannt, weil es von der Ewigkeit der Vergangenheit geht, bis zur Ewigkeit, die noch kommt. Es ist das Leben Gottes. Das Leben Gottes. Und das ist offenbar geworden in seinem Sohn Jesus Christus vor gut 2000 Jahren. Im Johannesevangelium lesen wir gleich in den ersten Versen: Im Anfang war das Wort. Darf mal die Technik bitten, mich zu unterstützen? Im Anfang war das Wort. Danke. Und das Wort war bei Gott. Ich habe hier schon mal darüber gepredigt, dass Jesus das Wort ist. Könnt ihr vielleicht euch noch daran erinnern. Da habe ich auch diese Verse hier gelesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben, in dem Wort, in Gott, in Jesus Christus. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und in Kapitel 5, 26 sagt Jesus: Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und in seinem ersten Brief sagt Johannes dann: Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Wir wissen, dass damit Jesus Christus gemeint ist. Er ist das Wort, er war bei dem Vater und er ist offenbart worden. Gott, Jesus ist Gott, das wissen wir auch. Gott ist also das Leben. Und darum ist auch das Leben, das Gott gibt, ewig. Das heißt, dass das Leben, das Gott gibt, ohne Anfang ist und ohne Ende. Dieses ewige Leben, schreibt Paulus an Titus, ist schon vor ewigen Zeiten, da links ist ja bei mir der Anfang, rechts Ende, dieses ewige Leben ist schon vor ewigen Zeiten von Gott, der nicht lügen kann, verheißen. Von Gott verheißen. Und auch Johannes spricht in seinem Brief davon, dass das ewige Leben uns verheißen worden ist. Und selbst im Alten Testament lesen wir schon von dem ewigen Leben. Der Prophet Daniel schreibt in Kapitel 12, Vers 2: Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Allerdings wussten die Gläubigen des Alten Testamentes noch nichts von diesem ewigen Leben, das sie schon zu Lebzeiten haben können. Zu Lebzeiten schon ewiges Leben haben. Jesus Christus hat uns Menschen dieses Leben Gottes gebracht, dieses ewige Leben. Und er hat es uns vorgelebt. Er hat es uns gezeigt. Und jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, jeder Mensch, der die Wiedergeburt erlebt, von der Jesus in Johannes 3, Vers 16 spricht, der bekommt dieses ewige Leben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sondern das ewige Leben haben. Alle, die an Jesus Christus glauben, haben ewiges Leben. Wer hat ewiges Leben von euch? Hand hoch. Ja, doch einige, ja. Einige glauben an Jesus Christus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du das Leben, das ewig ist. Du hast das Leben, du hast das Leben Gottes, das ewige Leben. Einsames Halleluja, Dankeschön. In Kapitel 5, Vers 24 sagt Jesus dann weiter, Johannes Evangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Halleluja! Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Wer hat Jesus gesandt? Gott der Vater. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja! Bist du zum Leben durchgedrungen? Johannes schreibt dann in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 11, darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, nicht ahnt, nicht vermutet, nicht hofft, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Du kannst und du sollst wissen, dass du ewiges Leben hast. Ergreif es. Nimm dir das Leben. Dieses Leben. Nicht, dass dir eine Kugel in den Kopf schießt. Sondern nimm dir dieses Leben, was Gott dir gibt. Das ewige Leben, das der Gläubige empfängt, ist nur in dem Sinne neu, weil es von den Menschen neu in Besitz genommen wird. Es ist das Leben, das im Anfang schon war. Es ist schon immer da. Es ist schon immer da, dieses Leben. Aber der Empfänger ist eine neue Schöpfung geworden. Ist jemand in Christus, schreibt Paulus, ist er eine neue Schöpfung. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und somit steht auch fest, wann dieses ewige Leben in meinem Leben, in deinem Leben anfängt. Nämlich mit deiner Neuschöpfung, mit deiner Wiedergeburt. Dann, da fängt dieses neue, ewige Leben an. Mit meiner Wiedergeburt habe ich mir das Leben genommen. Mein altes habe ich in den Tod gegeben. Nicht mit der Kugel hier oben reingeschossen, sondern freiwillig in den Tod gegeben und habe mir das Leben Jesu genommen. Habe Jesus in mein Leben aufgenommen, in mein Herz genommen. Komm, Herr Jesus, in mein Herz. Damit habe ich mir das neue Leben genommen. Das alte ist tot. Das neue Leben, das ewige Leben habe ich mir genommen. Und wie sieht das neue, das ewige Leben nun aus? Praktisch hat es irgendwelche Auswirkungen für meinen Alltag? Das Leben Gottes, das jetzt in mir ist oder in dir ist, ist ein untrennbarer Teil des Lebens, das in Jesus Christus von Ewigkeit her war und das in Ewigkeit sein wird. Ein Teil davon habe ich. Es ist also ein und dasselbe Leben in mir und in dir, das, wie es in Jesus ist. So wie der Weinstock und die Reben oder das Haupt und die Glieder. Jesus spricht davon in Johannes Kapitel 15, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, dann bleib ich in euch. Bleibt in meinem Leben, dann bleibt mein Leben in euch. Getrennt von mir habt ihr kein Leben. 1. Korinther 6, Vers 17 sagt Paulus, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Und 2. Korinther 5, Vers 15 sagt Paulus, weil er, Jesus, für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Ich habe das mal ein bisschen umgeschrieben, diesen Vers. Wir sollen ja die Bibel nicht verändern, aber ich habe es trotzdem mal verändert, für mich persönlich. Vielleicht kannst du das für dich auch nehmen. Weil er, Jesus, für mich gestorben ist, gehört mein Leben nicht mehr mir selbst, sondern dem, der für mich gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Hier steht es geschrieben in der Bibel. Dein Leben gehört nicht mehr dir. Du kannst nicht machen, was du willst. Wenn du machst, was du willst, bist du ungehorsam. Oh. Jetzt habe ich was gesagt. Weil Jesus für dich gestorben ist, gehört dir dein Leben nicht mehr selbst, sondern dem, der für dich gestorben ist. Unserem Leben erweckt worden ist. Da stellt sich dann die Frage, lebe ich dieses Leben, lebst du dieses Leben? Gehört unser Leben dem Herrn? Bringen wir Frucht für ihn? Sind wir ein Geist mit ihm? Woran kann ich mich denn orientieren, ob ich dieses Leben lebe? Ich denke, dass der Urheber dieses Lebens immer noch am besten weiß, wie dieses Leben aussieht. Der Urheber des Lebens weiß selbstverständlich am besten, wie das Leben aussieht, oder? Gott, der das Leben ist, der dich und mich geschaffen hat, er weiß, was das beste Leben ist. Er lebt es nämlich, das Beste, und er möchte, dass wir das auch haben. Wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, das Leben des Urhebers, dann sehen wir dieses ewige Leben und wie es aussieht. Denn Jesus hat uns dieses ewige Leben vorgelebt. Und zwar hier auf der Erde. Nicht erst im Himmel, hier auf der Erde hat er uns das Leben, das ewig ist, vorgelebt. Es heißt von ihm im Johannesevangelium, Kapitel 4, 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Oder der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Wir erleben das eben gerade so ganz anschaulich mit bei unseren Enkelkindern. Die Milea, die ist jetzt 4,5. Der Jonathan wird im Dezember 2. Und die zwei, ja, irgendwie lieben die zwei sich. Manchmal geht es auch, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, lieben die zwei sich. Und die Milea passt auf ihren kleinen Bruder auf. Und der kleine Bruder guckt an der großen Schwester hoch. Wenn die zusammen spielen, was die Milea macht, macht der Jonathan nach. Was die Milea sagt, sagt der Jonathan nach. Auch wenn das nicht genau 1:1 macht, aber zumindest in den Ansätzen. Man sieht schon, er imitiert seine Schwester. Er guckt ab, er hört ab und macht das und sagt das, was seine Schwester macht und sagt. Wisst ihr, so stelle ich mir das vor. Für mich und für dich, dass wir bei Jesus abschauen, bei Jesus hören und das dann tun und sagen, was wir gesehen und gehört haben, so wie es Jesus bei seinem Vater abgeschaut hat. Oder er sagt, ich kann nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie ich will. Nein. Wie Gott es mir sagt. Entscheidest du auch so, wie du willst? Oder entscheidest du so, wie Gott es dir sagt? Deswegen ist mein Urteil auch gerecht, denn ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Wer hat dich gesandt in diese Welt? Dein Vater hat dich gezeugt, deine Mutter hat dich geboren. Bis dahin bist du Gottes Werk. Ne? Und dann das andere hast du selbst gemacht. Ist mal ein Kind gefragt worden, wer hat denn dich gemacht? Ja, Gott. Aber nur so bis dahin. Und das andere bin ich dann selber geworden. Ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu denken, handelst du anders, als du sollst. Oder eigentlich solltest. Ich sehe das bei den Kindern, bei den Enkelkindern. Sehr früh fangen die schon an, ihren eigenen Willen zu haben. Wisst ihr alle, die ja Kinder und Enkelkinder habt. Sehr früh fangen die an, ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Und dann auch manchmal mit den Füßen strampeln, ne? Ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Du bist von Gott in diese Welt gesandt. Gott hat dich gewollt, um mit dir Geschichte zu schreiben. In dieser Welt, in dieser Zeit, in der du lebst, will Gott mit dir Geschichte schreiben. Oder Jesus sagt, ich bin nicht aus dem Himmel herabgekommen, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das geht durch das ganze Johannesevangelium durch, wo Jesus immer und immer und immer und immer wieder sagt, nicht meinen Willen tue ich, sondern den Willen des Vaters. Was ich beim Vater sehe, das tue ich, nicht das, was ich will. Immer wieder durch das Johannesevangelium. Und im Matthäusevangelium lesen wir dann Kapitel 4, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Er hat das vorher beim Vater gesehen. All die Menschen, die gebracht wurden, er hat sie vorher gesehen. Denn er hat gewusst, was er zu tun hat. Wenn er das beim Vater nicht gesehen hätte, hätte er die Menschen nicht geheilt. Er hat es vorher beim Vater gesehen. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe, sagt er mehrmals. Und dann sagt Jesus in Johannes 14, ab Vers 10, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Wieder, ja. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus, der in dir wohnt, er tut die Werke. Du musst sie gar nicht tun. Denn wenn du sie tust, dann bist du hinterher stolz drauf. Und das ist wieder Sünde. Also lass Jesus durch dich tun. Dieses ewige Leben, was in dir ist. Jesus ist das Leben. Lass ihn das tun, damit du nicht stolz wirst, aber die Menschen gesegnet werden. Also die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, ist jemand hier, der an Jesus glaubt? Ihr wisst schon, was kommt, deswegen hebt er keine Hand. Ne? Ihr seid Schlawiner. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ich habe auch noch keinen Toten auferweckt. Habe ich noch nicht geschafft. Aber vom ewigen Tod, da durfte ich schon jemanden rausholen, ja. Dazu hat Gott Gnade geschenkt. Aber ich bin dabei. Ich bin dabei, die Werke zu tun, die Jesus getan hat. Und ich will auch noch größere tun, weil Jesus es gesagt hat, wer an mich glaubt, wird es tun. Und dann sagt er weiter, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Warum? Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Geschwister, und darum geht es. Darum geht es. Durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, soll der Vater im Himmel geehrt werden. Es geht nicht darum, dass die Menschen an dir hochschauen, oh, was ist das für ein toller Hecht. Was ist das für eine fantastische Frau. So einen Glauben möchte ich auch haben. Und dann schwillt die Brust an, ne? Nicht äußerlich, aber innerlich, manchmal auch äußerlich. Der Vater soll geehrt werden durch unser Leben. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, und noch größere. Das ist ein Gebot Jesu. Und jetzt sagt er, liebt ihr mich, dann haltet meine Gebote. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Geschwister, das ist schon eine Herausforderung, ich weiß. Es ist eine Herausforderung. Aber fordert uns die Schrift und somit Jesus nicht immer wieder heraus? Vielleicht ist es das, weshalb so viele Christen nicht die Bibel lesen, weil sie herausgefordert werden. Sie wollen in ihrem schönen, lauwarmen Schwimmbecken weiter schwimmen und dann sich ins Solarium und was weiß ich, schön ausruhen und relaxen und chillen. Und sie wollen sich nicht herausfordern lassen, denn das ist Action. Aber Action wollen wir da auch irgendwo alle, ne? Oder? Andere, ich will auch meine Ruhe haben. Die Schrift fordert uns heraus. Manchmal erschreckt uns das auch, ja? Aber Jesus sagt doch ganz klar in Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Erschreck nicht, wenn die Bibel dich herausfordert, wenn Gott dich herausfordert. Jesus sagt immer wieder zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, sorgt euch um nichts, euer Vater kümmert sich doch um euch. Wir brauchen nicht zu erschrecken. Und dann hat Jesus noch gesagt, dass wir niemals, niemals allein sein werden. Halleluja. Du bist nie allein. Das erschrickt uns auch manchmal. Oh, hat Gott jetzt das gesehen und gehört, was ich jetzt gemacht habe? Du bist nie allein. Und wenn du in einer Not drin steckst, bist du auch nicht allein. Der Vater holt dich raus. Er holt dich raus. Er hat gesagt noch, Jesus, wenn ich weggehe, sende ich euch den Heiligen Geist, den Beistand, der in allen Situationen bei uns sein wird. Er gibt uns die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Er gibt uns die Kraft, in Anfechtungen als Sieger hervorzugehen. Der Heilige Geist, er ist die Kraft Gottes in uns, die Kraft Gottes in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Die Wiedergeburt geschieht nur durch den Heiligen Geist. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist der Heilige Geist in dir, auch wenn du nicht in Zungen sprichst. Wäre aber schön, wenn du das könntest, denn das würde dich erbauen. Der Heilige Geist ist in dir. Lass ihn mal raus. Lass ihn mal raus und mal das tun, was Gott möchte. Nämlich die Werke tun, die Jesus getan hat. Du kannst es nicht, das weiß ich. Ich kann es auch nicht. Das kann nur Gott, der Heilige Geist, durch uns wirken. Kannst du das glauben? Kannst du das ganz persönlich für dich annehmen? Ich weiß, das klingt alles so fantastisch, aber ist das utopisch? Bin ich ein Spinner? Ist das unmöglich? Hat Jesus das nicht alles verheißen? Oder hat er sich versprochen, als er dieses Versprechen gegeben hat? Aber weißt du, Gott verspricht sich nicht, wenn er was verspricht. Wir versprechen uns schon mal, wenn wir was versprechen. Ach, das tut mir leid, das konnte ich nicht halten, das kam irgendwas dazwischen. Mir hat mal Gott klargemacht, Volker, gib keine Versprechen ab. Mach niemandem ein Versprechen. Du weißt ja gar nicht, ob du das halten kannst. Du weißt ja gar nicht, welche Umstände eintreffen werden, wo du hinterher gar nicht mehr in der Lage bist, dieses Versprechen einzulösen. Hat Gott gesagt, Volker, mach keine Versprechungen. Dein Ja ist ein Ja, dein Nein ist ein Nein. Und dabei bleibt's. Und so, Gott hat uns Versprechungen gemacht, weil er wusste, ob er es einlösen könnte oder nicht. Und als er diese Versprechung gemacht hat, hat er sich nicht versprochen. Sondern du kannst ihn beim Wort nehmen. Jesus hat das alles verheißen, versprochen. Es ist doch das Leben, das bei Gott war, von Anfang an. Dieses Leben. Dieses Leben hat er aus dem Nichts ins Dasein gesprochen. Das Wort Gottes, das ist so wichtig für uns. Auch heute habe ich wieder viel Wort Gottes gelesen. Das ist für mich so wichtig. Wort Gottes, das ist der O-Ton Gottes. Der Originalton Gottes, das ist wichtiger für uns alle als alle anderen Worte, die wir sprechen. Johannes sagt in seinem ersten Brief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, Jesus Christus. Und das Leben, Jesus Christus, das ewige Leben, das Leben Gottes, ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist in Jesus Christus. Das Leben, das von Anfang an war. Das Leben, das Gott den ersten Menschen gab und mit ihnen im Paradies lebte, als er ihnen den Odem Gottes in die Nase geblasen hat. Wurden sie lebendig und Gott lebte mit ihnen im Paradies, herrlich und in Freuden. Sie hatten alles, sie brauchten nicht zu arbeiten und schon gar nicht zu schuften. Das war alles da, was sie brauchten. Es war alles da und das im Überfluss. Dieses Leben ist das ewige Leben. Und dieses Leben haben wir bekommen, als wir Jesus unser Leben gegeben haben. Als wir unser Leben dran gegeben haben. Und jetzt sagt Johannes weiter, das Leben, das von Anfang an war, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft nicht irgendwo mit welchen Leuten, auf Partys und so weiter. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit Jesus Christus können wir nur auf der Ebene des ewigen Lebens haben. Anders gibt es keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Mensch, der kein Leben hat, der kann keine Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Ewiges und Vergängliches passt nicht zusammen, ist nicht kompatibel. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Halleluja! Damit eure Freude vollkommen sei. Möchtest du diese vollkommene Freude? Klar willst du sie, selbstverständlich. Und du kannst sie haben. Du kannst sie haben. Wer will nicht diese vollkommene Freude? Wer will nicht glücklich sein? Wer will nicht sein Auskommen haben? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Wer will nicht ohne Angst leben, auch ohne Angst vor dem Tod, vor der Zukunft? Gerade jetzt, wir werden wahrscheinlich, bis wir sterben, mit Corona leben müssen. Das ist eine neue Krankheit, die in die Welt gekommen ist, irgendjemand reingesetzt hat, damit werden wir leben müssen. Ob wir jetzt geimpft sind oder nicht, wir können sowieso andere infizieren und infiziert werden, das alles irgendwo schwebt in der Schwebe. Alles nichts Wahres und nichts Ganzes. Hast du Angst davor? Hast du Angst davor, unter die Leute zu gehen? Sie könnten dich anstecken? Hast du dich so drauf, ja, bist du so damit geimpft worden, dass du diese Angst verbreitest? Du kannst frei sein von dieser Angst, frei von allem Stress und aller Sorge leben. Und im Grunde genommen will das jeder Mensch, jeder. Und weißt du, ich sage dir nichts Neues, Gott hat das für dich bereit. Gott hat das für dich bereit, Halleluja. Gott hat es für uns vorgesehen, darum ergreife das ewige Leben. Nimm dir das Leben, wozu du berufen bist. Du kannst das Leben im Griff haben, in den Griff bekommen. Ergreife es. Es ist schon da. Jesus hat es dir gegeben. Ich bin gekommen, um Leben zu geben, sagt er. Nimm dir das Leben. Amen.